fand das sehr berührend, was du erzählt hast, Sarah. Auch einerseits unglaublich schön, wie das Jungski-Team, wie genial die das gemacht haben mit den Eltern, die noch zusammengekommen sind und wie die Geschichte für die Eltern und die Kinder lebendig geworden ist und das so einen Gemeinschaftsmoment gestiftet hat. Aber das andere auch zu sehen, dass Gott manchmal wirklich wirkt und Menschen wie das Herz öffnet und die Augen öffnet. Und es ist mein tiefster Wunsch, dass wir das immer wieder erleben. Auch wenn wir schon lange Christen sind, dass wir immer wieder erleben, oh, jetzt habe ich es neu verstanden. Jetzt ist mir neu bewusst geworden, wie wahr das wirklich ist oder wie tief das mein Leben wirklich beeinflusst. Und auch in Gottesdiensten ist das mein Wunsch. Und ich lade euch ein, auch Gott darum zu bitten, immer wieder darum zu bitten, Herr, öffne mein Verstand, öffne mein Herz, öffne meine Ohren, dass ich es neu höre, was du mir sagen willst. Ich glaube, das Gebet ist sehr, sehr wichtig für jeden Gottesdienst, für die Zeit für dich daheim, alleine für dein Leben. Und ich lade dich ganz fest zu diesem Gebet ein. Und jetzt wünsche ich mir das auch für diese Predigt, darum bete ich noch ganz kurz. Ja, himmlischer Vater, öffne du meinen Mund, dass meine Lippen dein Lob verkünden. Herr, öffne du unsere Ohren, dass wir hören, was du sagen möchtest. Und Herr, zeig uns, wie groß du bist, was für ein Gott du bist. Zeig uns, dass du realer bist, als wir das manchmal erwarten oder denken und dass du noch heute wirkst. Herr, wir schauen auf dich, wir vertrauen dir und danken dir für das, was du tust. Amen. Supi. Er ist Jakob. Wir sind jetzt in der letzten Predigt dieser Serie über die Geschichte vom Jakob. Wir nähern uns dem Ende. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Da kommt nämlich noch die Josef-Geschichte. Der Josef ist nämlich ein Sohn vom Jakob. Und der Josef und der Jakob erleben auch noch zwei, drei Dinge. Aber wir kommen hier vorläufig zum Ende der Geschichte. Und das Ende der Geschichte ist, dass sich der Jakob und der Esau nach diesen langen Jahren wieder begegnen. 20 Jahre war jetzt der Jakob weg, 14 Jahre hat er für seine Frauen gearbeitet und dann hat er noch weitere Jahre gearbeitet und jetzt kehrt er wieder heim. Und wie wir letztes Mal von der Predigt gehört haben, hat der Jakob fürchterliche Angst, dass der Esau ihn immer noch umbringen will, weil er ihm damals das Erstgeburtsrecht gestohlen hat. Der Esau hat gesagt, ich werde ihn umbringen und darum ist der Jakob geflohen. Und dann hat er, als er ihn jetzt wieder zurückkam und sich dem Esau angenähert hat, hat ihm der Jakob so Herden vorausgeschickt. Er hat da 200 Ziegen genommen und den Knechten hat gesagt, geh mit diesen 200 Ziegen zu meinem Bruder und sag ihm, Bruder, vom Jakob, das ist ein Geschenk für dich. Dein Knecht Jakob möchte dir, mein Herr Esau, diese Herde schenken. Und dann hat er diese Herde mit Ziegen geschickt und dann hat er noch eine Herde mit Schafen und mit Kamelen und mit Kühen. Ganz viele Herden hat er vorher geschickt und hat gedacht, wenn dann der Esau immer wieder auf so ein großzügiges Geschenk von mir stößt, vielleicht kann dann sein Herz geändert werden, sodass er uns nicht umbringt. Und dann kam auch diese Geschichte mit dem Kampf mit Gott, wo er gerungen hat mit Gott und Gott ihm durch diese Begegnung wie zugesichert hat, nee, wenn sogar Gott dich nicht überwindet, dann wird dich auch sein Bruder nicht überwinden, selbst wenn er mit dieser Privatarmee von 400 Mann dir entgegenkommt. Und so hätte der Jakob eigentlich relativ zuversichtlich auf diese Begegnung hingehen können, aber von dieser Zuversicht lässt sich nicht so viel erkennen. Und nach dieser schicksalsschweren Nacht mit diesem Kampf mit Gott kommt der Jakob wieder über den Fluss. Er hinkt immer noch, oder er hinkt jetzt und er geht hinkend zu seiner Familie und macht sie bereit, um sie seinem Bruder zu begegnen. Und das wollen wir lesen. Und Jakob erhob seine Augen und schaute. Und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel, das sind seine beiden Frauen, und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. So das Wort von Gott. Wir haben jetzt eine Versöhnung. Die Sache ist gut ausgegangen. Der Jakob hat sich noch ganz zögerlich 7-mal verneigt, während er weiter auf seinen Bruder zugehängt ist, sich wieder verneigt, wieder ein bisschen auf ihn zugehängt, sich wieder verneigt, 7-mal, weil er immer noch so große Furcht hatte. Aber der Esau rannte ihm entgegen. Und da ist ein freudiges Entgegenrennen und ein Umarmen. Da ist ein Küssen und ein Weinen. Da ist ein großes Wiedersehen nach 20 langen Jahren. Und etwas wird dadurch deutlich. Gott hat die Gebete vom Jakob erhört, weil der Jakob hat lang gebetet und mit Gott gerungen drum, dass er doch friedlich seinem Bruder begegnen darf. Und Gott hat diese Gebete erhört. Und Gott hat eine Versöhnung, ein wunderbares Wiedersehen geschenkt. Der Jakob hat am Schluss einen Altar gebaut, dem Gott, der ihm das geschenkt hat, weil er erkannt hat, ich habe zwar versucht, meinem Bruder gütig zu stimmen mit all den Herden und all dem Verbeugen, aber letztlich war es ein Geschenk von Gott, dass es dazu kam, dass wir so friedlich und liebevoll diese Begegnung vollzogen werden konnte, dass diese Versöhnung stattgefunden hat. Und es ist etwas, das Gott immer wieder schenkt, Versöhnung. Gott kann Versöhnung schenken in deinen Beziehungen, zu deinen Kindern oder in deiner Familie oder an Freunden, am Arbeitsplätzen. Gott kann unerwartete große Versöhnung schenken. Und warum kann er das? Wir werden das im Rest vom Text sehen. Wenn wir nämlich weiterlesen, wir müssen jetzt ein bisschen einen längeren Abschnitt lesen, geschehen nach diesem Umarmen und Weinen noch weitere Dinge. Und zwar als erstes zeigt der Jakob seine Frauen und seine Kinder und dann stellt ihm seine Familie vor, seinen Bruder, schaut, 20 Jahre waren wir getrennt und jetzt, ich habe viele Frauen und viele Kinder. Und dann fragt der Esau und er fragt, was willst du mit jenem ganzen Heer, also diesen vielen Schafen und Rindern und Dingen, denen ich begegnet bin? Jakob aber antwortete, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Also sein Bruder. Esau antwortete, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete, oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk von meinen Händen, denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sähe ich Gottes Angesicht und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an, denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. So drang er ihn, dass er es annehmen sollte. Sie haben hier ein kurzes Gespräch darüber, kann der Bruder dieses viele großzügige Geschenk annehmen? Und der Esau, wie wir gesehen haben, ist unterdessen auch reich geworden. Er hatte schließlich eine Privatarmee von 400 Mann dabei. Und wahrscheinlich hat ihm an nichts gemangelt. Und er sagt, hey, ich brauche dein Geschenk nicht. Aber der Jakob will es ihm unbedingt geben. Er will es ihm sozusagen geben. Zuerst wollte er es ihm geben, ihn gnädig stimmen. Und jetzt, wo er gemerkt hat, er ist gnädig gestimmt, will es ihm einfach geben als ein Zeichen der Versöhnung, als ein Versöhnungsgeschenk. Und der Esau nimmt das Geschenk an. Und dann reden sie weiter. Und Esau sprach, lass uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Er aber antwortete: Mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind. Dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir. Und wenn sie einen einzigen Tag übertreiben würde, also wenn ich zu schnell mit ihnen unterwegs wäre, so würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr möge doch seinen Knecht vorausgehen, ich will aber gemächlich hinterherziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Seir ist der Ort, wo der Esau herkommt. Also der Esau sagt, komm, wir gehen jetzt miteinander zurück nach Seir. Und der Jakob sagt, nee, geh du alleine. Und er sprach, da sprach Esau, so will ich doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Er aber sprach, wozu das, wenn ich Gnade finde vor deinen Augen, mein Herrn. So kehrte Esau am gleichen Tag wieder nach Seir zurück. Also der Jakob lehnt all diese Freundlichkeit von seinem Bruder ab und er möchte lieber wieder ein bisschen alleine gelassen werden. Er traut seinem Bruder wahrscheinlich immer noch nicht ganz. Und so zieht der Bruder am gleichen Tag wieder nach Heim. Und der Jakob zieht ihm hinten nach bis nach Seir, wie sie es besprochen haben. Wir lesen weiter und es heißt, Jakob aber brach auf nach Sukkot. Sukkot liegt in die genau entgegengesetzte Richtung wie Seir. Jetzt haben wir einige spannende Sachen in diesem Textabschnitt lesen können. Und zwar möchte ich euch auf drei spannende Sachen aufmerksam machen. Einerseits, sie haben abgemacht, dass sie nach Seir ziehen, er voraus und der Bruder hinterher, aber der Jakob zieht nach Sukkot. Er hat sich immer noch nicht geändert. Er kann immer noch nicht zu seinem Wort stehen oder etwas Aufrichtiges machen. Irgendwie hat er schon so viel mit Gott erlebt, so viele Schicksalsschläge und so viele Geschenke, so viel Segen erlebt in seinem Leben, aber es hat ihn nicht verändert. Das ist eine ganz erstaunliche Tatsache in dieser Geschichte. Ein anderer spannender Aspekt ist, der Esau, sein Bruder, hat ihn als einen Bruder angeschaut wieder. Nach 20 Jahren hat er ihn als einen Bruder angeschaut. Er hat ihn mit Liebe und Herzlichkeit ist ihm entgegengegangen. Während der Jakob seinen Bruder mehr wie einen Vasallenkönig angeguckt hat. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat ihn immer mit mein Herr angeredet und hat immer gesagt, dein Knecht möchte dir aber jetzt diese Herde schenken. Und er hat sich verneigt, wie wenn es in einem Hof er einem König entgegentreten würde. Er hat sich selbst erniedrigt und konnte nicht seinem Bruder als ein Bruder entgegentreten. Und dieser Kontrast zwischen diesen zwei Verhaltensweisen, der ist sehr, sehr intensiv und wird in der Geschichte mit ganz wenigen Worten mega deutlich hervorgehoben. Und der Jakob, das ist das Dritte, er gibt seinem Bruder ganz viele Geschenke und er sagt zu ihm, nimm diesen Segen von mir. Und was er damit sagen will, ist, hey, nimm den Segen, den ich dir gestohlen habe, wieder zurück. Ich gebe dir jetzt, um das zurückzugeben, was ich dir gestohlen habe, ganz viel von meinem Segen. Und was er damit eigentlich macht, ist, dass er nicht in dem lebt, was von Anfang an von Gott so bestimmt worden war. Weil wo die zwei ja im Bauch waren von der Mutter und miteinander schon dort gerangelt haben im Bauch und die seine Mutter oder ihre Mutter Gott gefragt hat, was ist da los in meinem Bauch? Was bedeutet das? Da hat Gott gesagt, zwei Buben sind in deinem Bauch und sie werden miteinander ringen, aber der Jüngere wird über den Älteren herrschen und der Ältere wird dem Jüngeren dienen müssen. Und dann wäre das ganz von alleine so rausgekommen, wenn der Jakob Gott vertraut hätte. Aber er hat ihm immer wieder ein bisschen nachgeholfen, indem er sich den Segen gestohlen hat und all das. Und jetzt, wo es vollendet ist, kann er es wie gar nicht annehmen und er tut sich so unterwürfig verhalten. Und ich glaube, das ist der Punkt, der aus dieser Geschichte am deutlichsten wird. Der Jakob kann nicht aufrichtig als der leben, der er ist. Er kann nicht hinstehen und sagen, ja, ich bin der Jüngere, ich wurde von Gott gesegnet, ich habe von Gott ganz viel gekriegt und Gott hat mir viel Schuld vergeben müssen und jetzt stehe ich hier als dein Bruder, als dein Bruder, dem Gott viel vergeben hat und kannst auch du mir vergeben und können wir uns wieder richtigen Frieden machen. Er kann das irgendwie nicht machen, weil er nicht als das hinstehen kann, was er ist. Und das ist ein intensiver Kontrast zu einer Bibelstelle, die wir noch kurz anschauen möchten. Und zwar steht hier im 2. Korinther 5, ab Vers 14. Und dort heißt es, es geht auch um Versöhnung in dieser neutestamentlichen Bibelstelle, dort heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Er schreibt über Christen und er sagt, das, was Christen antreibt, ist die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und wir möchten drei Kontrastpunkte anschauen zwischen der Geschichte und diesem Bibelvers. Dieser Bibelvers beschreibt, wie das Leben von Christen ist, wie das Leben von Erlösten ist, wie das Leben von uns als Gemeinde ist. Und das erste Spannende ist, dass alles, was uns antreibt, ist die Liebe von Christus. Der Jakob in der Geschichte, was ihn angetrieben hat, war eine Angst. Er hatte Angst, sein Bruder bringt ihn um. Und darum hat er ihm all die Geschenke gemacht und darum hat er sich so verbeugt. Und es war nicht die Liebe zu seinem Bruder, die ihn bewegt hat, so zu handeln, sondern die Angst vor seinem Bruder. Und weil er so große Angst hatte vor seinem Bruder, hat ihn das daran gehindert, seinen Bruder zu lieben. Es hat ihn daran gehindert, ihm als einen Bruder zu begegnen und ihm Geschenke zu machen, weil er seinen Bruder liebt. Und er hat nur noch Geschenke aus Angst gemacht. Und wir als Christen, und das wird durch diese Geschichte mega deutlich, wir sind geliebt von Gott. Gott liebt uns und diese Liebe erfüllt uns. Die Liebe von Christus ist für uns so ein großes Geschenk, dass es uns ermöglicht, Menschen auch mit einer Liebe zu begegnen. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor Ablehnung, weil Christus uns liebt. Und selbst wenn uns jemand ablehnt, es stört uns nicht mehr so sehr, es stört uns schon noch, aber es stört uns nicht mehr so sehr, weil wir wissen, Christus liebt mich trotzdem. Und die Liebe von Gott ist größer als die Ablehnung von anderen Menschen. Und die Liebe von Gott ist stärker als die Angst vor anderen Menschen. Und drum haben wir als Christen, sage ich mal, einen Vorteil dem Jakob gegenüber, weil wir uns dieser Liebe bewusst sind und darum unseren Brüdern und unseren angstmachenden Menschen ganz anders begegnen können. Und der Jakob hätte das durchaus wissen können, aber irgendwie hat das nicht gecheckt. Und das Zweite, hier. Das Zweite ist, der Jakob konnte keine Wiederherstellung der Beziehung erleben. Sie konnten zwar sich in Frieden begegnen, aber sie sind in Frieden auch genauso schnell wieder auseinandergegangen, weil da die Beziehung nicht wiederhergestellt worden ist. In dem Text hier aber wird davon geredet, dass Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Und was war die Versöhnung? Es steht, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Was wir Christen erfahren dürfen, ist, wir machen Verfehlungen, unser Leben, unser Herz ist von Verfehlungen geprägt, aber Jesus und Gott rechnet uns die Verfehlungen nicht mehr an. Und in dem Sinn hat Gott uns mit sich versöhnt. Und das gibt uns eine neue Reinheit, eine neue, wir wissen, wir haben eine Gerechtigkeit in uns, eine Wahrhaftigkeit in uns, weil die uns von Gott geschenkt ist. Und darum können wir unseren Geschwistern und unserem Esau ganz anders begegnen, weil wir können sagen, hey, guck, ich habe dich übers Ohr gehauen und das ist eine Schuld, die ich nie mehr wieder gut machen kann. Das ist etwas, wo ich eine Beziehung zwischen dir zerbrochen habe, die ich eigentlich nicht mehr flicken kann. Aber Gott hat mir vergeben. Er rechnet mir diese Verfehlung nicht an. Und ich weiß, Esau, das ist mega krass, dass mir das Gott nicht anrechnet. Und ich kann von dir nicht erwarten, dass du mir das auch nicht mehr anrechnest. Aber ich kann dir einfach sagen, ich möchte vor dich treten als jemand Neues. Als jemand, der keine Schuld mehr in sich hat und der auch nicht mehr schuldig werden möchte. Und ich kann dich nur bitten, vergib auch du mir, weil Gott mir vergeben hat. Vergib du mir, weil Jesus für meine Schuld gestorben ist. Diese Reinheit, die wir erfahren haben, diese Vergebung der Schuld, die wir erfahren haben, ermöglicht eine ganz andere Art, Menschen gegenüberzutreten. Und das Letzte ist, wir sind eine neue Schöpfung. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Und das ist das Spektakulärste in der Geschichte. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Wenn der Jakob sich als eine neue Schöpfung hätte ansehen können, dann hätte er seinem Bruder so anders entgegentreten können. Er hätte sagen können, ja, früher war ich ein Betrüger, früher habe ich dich übers Ohr gehauen, aber das ist vergangen, das ist das Alte. Ich bin jetzt jemand Neues, ich bin jetzt jemand, der aufrichtig ist und ich will sowas nicht mehr machen. Und ich denke mir, dass auch wir uns immer wieder ganz bewusst machen müssen, diese alte Natur haben wir abgelegt und was Neues sind wir jetzt. Die Bibel bezeichnet uns als Heilige. Im Korintherbrief heißt es, an die Heiligen in Korinth. Oder die Bibel bezeichnet uns als Kinder Gottes. Oder die Bibel bezeichnet uns als eine neue Schöpfung, wie wir es da gelesen haben. Oder als Berufene. Und wenn wir uns bewusst werden, was wir sind, nämlich Berufene und Heilige und eine neue Schöpfung, dann stehen wir den Menschen ganz anders gegenüber. Und dann stehen wir unseren Lebenssituationen ganz anders gegenüber. Vielleicht hast du immer wieder negative Gedanken oder ein negatives Bild von dir. Oder du erwartest vielleicht gar nicht mehr, dass du ein aufrichtiges, gutes, strahlendes Leben leben kannst. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Jeder erlebt das ein bisschen anders. Aber irgendwo haftet an uns noch oft so das alte Bild von uns an. Jemand, der nicht diszipliniert ist zum Beispiel, oder es haftet an uns an, dass wir jemand sind, der schnell aufbrausend ist oder der sich immer wieder nervt an Menschen oder der sich immer wieder unwürdig oder ungeliebt fühlt. Und wenn wir merken, dass das an uns immer wieder anhaftet, dann können wir uns bewusst machen, dass wir in den Augen von Gott etwas Neues geworden sind, eine neue Schöpfung. Und Gott glaubt an uns. Er glaubt dran, dass wir diese neue Schöpfung so leben können. Wenn du ein Kind hast, das du begleitest, oder ein Team Untergebenen, oder bist Coach im Fußball und du hast jemand, der macht immer wieder die gleichen Fehler. Nehmen wir an, du bist Fußballcoach und du hast jemand, der checkt nie, wo er hinrennen soll, weil er nie den Blick fürs Ganze hat. Und dann kannst du als Coach denken, ja, das ist einfach ein Dummkopf, der hat es einfach nicht, der hat die Fähigkeit nicht, das Spielfeld zu sehen und zu sehen, wo er hinrennen muss. Oder du kannst sagen, nee, ich glaube, er kann das sehen, er könnte es sehen, aber irgendetwas hindert ihn immer wieder dran, diese Sicht zu kriegen, das Gefühl fürs Spiel zu haben. Und wenn du denkst, der kann das eh nicht, dann wird das ganz sicher auch nie können. Wenn du aber denkst und an ihn glaubst, an seine Fähigkeiten glaubst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das hervorbringt, an was du an ihn glaubst, viel, viel größer. Und das Krasse ist, Gott glaubt, dass wir den richtigen Blick für die Situation kriegen können. Gott glaubt an unsere Fähigkeiten. Oder nicht nur an, also nicht, weil wir besonders hochbegabte Menschen oder besonders heilige Menschen wären, sondern weil Gott uns den Heiligen Geist gibt. Weil Gott für uns neu gestorben ist. Weil er uns eine neue Schöpfung aus uns gemacht hat. Darum glaubt, es klingt so komisch, darum glaubt Gott an uns. Darum glaubt Gott an unsere Fähigkeiten. Er hat uns mit dem Heiligen Geist erfüllt für genau das. Und ich möchte euch ermutigen, euch immer wieder bewusst zu machen, euch als Heilige zu sehen, als Berufene, als Auserwählte. Vielleicht fühlst du dich ganz oft unwürdig und du denkst, nee, so kann Gott mich nicht sehen. Und genau darum beruft ja auch Gott dich. Er sagt nicht, du musst dich so gut fühlen, dass du dann zu mir kommen kannst, dass du dann zu Gott kommen kannst und sagst, schau mal, was ich für eine Person bin, sondern Gott beruft dich, weil er dich ruft und nicht, weil deine Gefühle stimmen. Und darum kannst du deine negativen Gefühle ganz oft einfach ignorieren, weil die zählen nicht, weil Gott hat dich ja berufen. Nicht deine Gefühle berufen dich, sondern Gott beruft dich. In einem neutestamentlichen Brief schreibt der Paulus davon, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Das ist sehr bekannt. Und dort gibt es den Helm des Heils und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und ich denke, das sind genau diese zwei Sachen. Der Helm des Heils, ich lege sozusagen meinen Gedanken, sage ich, ich bin gerettet, ich habe Heil erfahren von Gott. Und Brustpanzer der Gerechtigkeit, ich weiß, ich bin gekleidet, umkleidet mit Gottes Gerechtigkeit. In Gottes Augen bin ich jemand, der gerecht ist, bin ich jemand, der aufrichtig ist. Und immer wieder sollen wir diesen Brustpanzer anziehen, immer wieder uns bewusst machen, jawohl. Und ich möchte euch ermutigen, durch den Tag immer Momente zu haben, in denen ihr euch bewusst werdet, ich bin ein Heiliger in Gottes Augen, eine neue Schöpfung. Und zwar zum Beispiel immer, wenn du aufs WC gehst, statt dass du irgendein Magazin noch liest oder irgendwelche geschwind noch Nachrichten beantwortest oder was man immer auch auf dem WC machen kann, dass du dir einfach, dass du einen Moment innehältst, jedes Mal auf der Toilette und sagst, ich bin ein Heiliger in Gottes Augen. Oder jedes Mal, wenn du aus dem Haus gehst, wenn du hier aus dem Haus gehst, wenn du daheim aus dem Haus gehst, um arbeiten zu gehen, wenn du aus der Migros rauskommst, aus dem Coop, wenn du von deinem Arbeitsplatz aus dem Haus heraustrittst, jedes Mal, wenn du irgendwo heraustrittst, ruf dir in Erinnerung, ich bin ein Heiliger in Gottes Augen, eine neue Schöpfung. Ja, der Jakob hat das nicht ganz so sehr sehen können. Ihm ist das irgendwie nicht bewusst geworden. Er hat sich bis zum Schluss nicht geändert. Und trotzdem hat Gott ihn erwählt gehabt. Trotzdem hat Gott ihn rausgerufen gehabt. Und wir lesen noch den letzten Teil. Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten. Daher wurde der Ort Sukkot genannt. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Pad Aram gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte. Und er errichtete dort einen Altar. Den nannte er Gott, der Gott Israels. Der Kreis von der Geschichte von Jakob hat sich jetzt geschlossen. Es hat angefangen damit, dass er fliehen musste vor seinem Bruder und hört jetzt auf, dass er wieder zurückgekehrt ist dass er wieder ungefähr an den Ort gekommen ist, wo er losgegangen ist. Es hat angefangen damit, dass er rastlos und ruhelos war. Und jetzt baut er sich Hütten für seine Schafe und für seine Herde. Er baut sich ein Daheim. Er findet seine rastlose Reise findet ein Ende. Und die Geschichte hat angefangen mit einem Streit, den er hatte mit seinem Bruder. Und es endet damit, dass sie sich mehr oder weniger versöhnt haben. Und sie werden auch beide miteinander ihren Vater, wenn er dann gestorben ist, begraben können. Sie werden beide miteinander an dem Grab stehen. Und auch wenn nicht alles gut ist im Leben vom Jakob, der Kreis hat sich geschlossen. Gott war mit ihm bis am Schluss und hat ihn geführt und begleitet und war mit ihm und war ihm gnädig. Und er baut sich einen Altar, auf dem er auf einem Feuer Opfergaben Gott darbringt. Man hat manchmal von Öl und Brot geopfert, manchmal auch Tiere. Und während dieses Opfer verbrennt, steigt der Rauch auf. Und der Rauch geht dort nach oben, dort wo Gott ist. Und so ist ein Opfer, bringen ist immer ein Moment der Gemeinschaft, weil etwas von mir, von dem, was ich bringe, aufsteigt zu Gott und wie eine Verbindung zu Gott hergestellt wird, während ich am Opfern bin. Und so macht sich der Jakob deutlich, ich bin in einer Verbindung mit Gott. Und somit enden wir diese Geschichte, weil auch wir alle Jakobs sind, Menschen, die ein bisschen verkorkst sind, aber die von Gott trotzdem angenommen wurden, die in einer Verbindung zu Gott stehen. Wir singen das letzte Lied.